Geht's
Martina,
los?
weißt du, dass wir beim letzten Mal auch so geklappt haben und wir haben es, glaube ich, sogar auf dem Video, was wir nicht veröffentlicht haben, einmal kurz umarmt.
Ja, korrekt.
Und Umarmung ist ja auch eine Art von Kommunikation, aber legen wir einfach los.
Hey Puppe.
Hey Maria.
Wie schön, dich wiederzusehen.
Vor allem, dass das alles so geklappt hat. Das ist ja so.
Es ist wie ein Reißverschluss. Es ist der perfekte Sturm.
Man sagt mir ja nach, ich bin immer leicht zu überbegeistert. Wenn ich ehrlich bin, ich habe die Woche sehr viel darüber nachgedacht, was wir hier gerade machen. Je mehr ich drüber nachdenke, desto begeisterter werde ich.
Ich finde, du bist völlig angemessen euphorisch und ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch gut, weil ich bin auch ziemlich leicht zu begeistern und ich glaube, deswegen passt es gut, auch wenn du auf jeden Fall anders bist als ich. Irgendwie soll das ja so anlaufen, so.
Ja, stimmt, du hast eigentlich recht. Genau mit dem Anfang des neuen Jahres so ein Projekt zu machen, wo man so viel Herzblut auch irgendwie reinstecken möchte, weil man, also wenn ich jetzt vom Potenzial, ich meine, ich merke einfach, es macht mir Freude und es gibt mir, ne, auch wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen, Sinn in Bezug auf, ja, irgendwie, was möchte ich so erreichen im Leben? Und das ist jetzt nicht ein Podcast haben, sondern das, was ich sozusagen jetzt mit dem hohen Alter so ein bisschen habe. Und das ist halt total spannend, so Kommunikation, alles Mögliche. Darum, ich bin auch vor allem total neugierig auf dich. Weißt du, weil habe ich viel drüber nachgedacht.
Über mich hast du nachgedacht?
Ja, über dich beziehungsweise uns.
Mhm.
Weil interessanterweise, so wie jetzt vielleicht für Hörerinnen oder Zuschauerinnen, die das jetzt hier zum ersten Mal so irgendwie sehen, Klammer auf, weil es ja auch die erste richtige Folge ist. Wir kennen uns jetzt ja auf so einer Sympathieebene. Ne? Also wenn du jetzt mal einfach, unsere Leben waren jetzt nicht viel miteinander connectiert.
Nee.
Ne? Wir hatten gemeinsame Peergroups. Aber es ist im Endeffekt irgendwie so, du als Mensch, weißt du, ich weiß halt, Sympathie als Level ist da, irgendwie Herz scheint am richtigen Fleck zu sein. Aber das Tolle ist eigentlich, dass diese Reise jetzt auch so eine, ich lerne Maria kennen. Du vielleicht auch mich. Und das Tolle ist eben, indem wir uns kennenlernen, lernen uns auch die Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen irgendwie so kennen. Und ich finde das einfach so total spannend, weil was wir hier machen, ist so ein bisschen Podcast to the Roots. Private Menschen kommen einfach zusammen, machen einen Podcast und sagen, nicht hier ist nichts AI generiert, keine Agentur, nichts geskriptet. Natürlich, wie man denkt darüber nach, wir sprechen uns ja sozusagen ein bisschen ab, aber eigentlich ist das hier so eine Reise auch, wo wir uns kennenlernen. Darum, also so wie ich neugierig auf dich bin, ja, ich hoffe, du bist auch neugierig auf mich, aber was ich versprechen kann, ist, es ist ziemlich bunt hier und ja, also ich denke, Neugier ist immer ein guter Motor für alle Menschen dieser Welt.
Absolut. Aber du hast jetzt schon ein gutes Intro gemacht, worum es heute gehen soll, nämlich um Kommunikation. Ich fange vielleicht noch eins früher an, um nochmal ein Mini-Recap zu
Aha,
machen.
ja.
Also wir haben auf dem Chaos Communication Congress vom Chaos Computer Club unsere allererste Folge aufgenommen über die Idee, dass du gerne eine Stiftung gründen möchtest. Und ich darf dich dazu interviewen und es auch gemeinsam mit dir entwickeln. Und das finde ich sehr schön, weil das ist ja auch so ein bisschen die Replik auf das, was du gerade gesagt hast, warum dir dieses ganze Setup gefällt. Mir gefällt's, weil klar, wir uns genau auf einer anderen Ebene kennenlernen, aber vor allem gibt's halt auch so eine Live-Betrachtung dieser Idee, so, weil Ideen haben wir alle viele, aber du bist mutig genug, darüber einen Podcast aufzunehmen und nicht erst after the fact darüber zu berichten, was du alles Tolles gemacht hast irgendwie, sondern du bist so mutig genug, dich hinzustellen und zu sagen, hey, ich bin so und so alt. Wie alt bist du, Puppe?
50
Du bist
Jahre.
51 Jahre alt. Du hast schon beim letzten Mal gesagt, du wirst keine Kinder mehr bekommen und fragst dich jetzt, was ist mit den Werten, die du hinterlassen willst? So, also dass du schon, ne, das ist auch super typisch, glaube ich, dass man so in der zweiten Lebenshälfte sich so anfängt, mit solchen Sachen zu beschäftigen und dass du dich nicht nur über deine materiellen Werte dir Fragen stellst, sondern auch über deine immateriellen, also was sind deine Überzeugungen und so. Und das finde ich total schön, das einfach live zu begleiten. Und deswegen ist es für mich voll das... Puppe würde jetzt sagen, ich freue mich wie 10.000 nackte Hippies. Ich würde es ein bisschen anders ausdrücken, aber ich freue mich auch und ich würde auch gar nicht hier sein, wenn ich nicht voll überzeugt davon wäre, das so live begleiten zu dürfen. Und zwar, ich muss mal ganz kurz meinen Faden erst wieder finden. Fürs Off. Puppe hat gleich das ganz große Besteck aufgefahren und zeichnet uns auch noch videomäßig auf. Und jetzt muss ich erstmal auf dieses Panoptikum hier klarkommen. Aber ich versuche mal, mich aufs Audio zu konzentrieren.
Aber ist ja auch kein Problem. Weißt du, wir lernen hier gerade selber die ganze Geschichte. Und ich glaube, was, wenn ich das jetzt so höre, was du gerade sagst, es geht hier, glaube ich, nicht eigentlich um mich, sondern um meine Dankbarkeit für unsere Community. Also das hört sich jetzt total, weil eigentlich bin ich ja nur P mal U, Persönlichkeit mal Umfeld. Und je mehr ich habe halt in den letzten 2 Jahren viel über das Leben als solches, das hört sich jetzt so komisch an, nachgedacht. Und vieles dessen, wie ich heute so bin, ist ja sozusagen ein Resultat aus Inspiration. Weißt du, du bist ein inspirierender Mensch für mich, weißt du so. Und ich bin eigentlich immer interessiert an inspirierenden Menschen, weil sozusagen das ist ja auch das, was mich immer so auch angetrieben hat. Ne? Inspiration von anderen, dann hat man vielleicht selber auch noch irgendwelche Flausen, wo was draus entsteht. Darum, ich glaube gar nicht, dass es hier so primär auf was ist mit mir, sondern eigentlich bin ich die Reflexionsfläche, so sehe ich das jetzt gerade einfach so, in diese Community, also die, Klammer auf, die wir nämlich eigentlich beide gut kennen.
Und danke, du hast mir den Faden wiedergegeben. Das ist einer der Gründe, warum ich dieses Projekt interessant finde, weil du mutig genug bist, dir live so Fragen zu stellen und sowas sehr, das klingt erstmal sehr groß, du willst eine Stiftung gründen, so. Da gibt's natürlich total viel drüber, auch operativ zu sprechen. Also was ist eine Rechtsform und was ist Stiftungskapital und wie geht das alles und so. Das werden wir alles in den kommenden Folgen auch so Stück für Stück abarbeiten oder anfangen anzukratzen, wie auch immer. Und jetzt aber eine Folge zu machen, die sich dezidiert um Kommunikation dreht, finde ich super interessant, weil das für mich 3 Ebenen hat. Also die eine Ebene ist, wie kommunizieren wir beide miteinander? Mhm. So, darüber hast du jetzt gerade schon gesprochen. Was besprechen wir nicht? Sind wir, weiß ich nicht, sparen wir uns zu fragen, wie es uns geht, bevor das Mikro angeht, so, damit man sich aufspart. Also es ist dann natürlich einfach super interessant, so. Also was ist sozusagen auch eine, ja, voll. Also das ist sozusagen, wir sind eine, dieses, was du gerade gesagt hast, was so sehr, so zu unseren Roots passt, ne? Erstmal machen und dann mal gucken, wie es so läuft und irgendwie immer schön auf der Beta-Ebene bleiben, so. Das passt super. Aber es ist ja auch, was kommuniziert man mit dieser Stiftungsidee? Da hast du ja auf jeden Fall irgendwie einen Gedanken, der dich nicht loslässt. Und dann auch, für wen kommunizieren wir? Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass du sagst, wir sind halt auch geboren, so ganz viel, was uns ideell geprägt hat, was uns vielleicht auch finanziell geprägt hat. So, ich finde, du bist da ein super guter Prototyp. Also genau mit den Teilen deiner Biografie, die ich schon kenne, ne? Also du sagst, du bist Anfang 50, du hast keine Kinder, du hast dein Hobby, dich in alle möglichen Technik reinzufrickeln, zum Beruf gemacht. Das ist, wie du deine Miete bezahlst, wo du deine materiellen Werte akkumuliert hast. Und ich glaube, da bist du definitiv nicht der Einzige in dieser ganzen großen heterogenen Szene, so der so einen ähnlichen, an so einem ähnlichen Punkt steht. So, und deswegen finde ich super cool, dass du dich in den Wind stellst und sagst, ich hole mir so eine Interviewerin rein und lass mir Fragen stellen, die ich vielleicht gar nicht unbedingt beantworten kann oder will. Und auch darüber wollen wir heute sprechen, was machst du eigentlich, wenn ich dich was frage, was du nicht beantworten willst, oder auch natürlich umgekehrt, wenn du mich was fragst, wo ich denke, nee, das lass mal machen, wenn die Mikros aus sind. Und darüber habe ich total Bock, heute zu reden.
Macht total Sinn. Und ich glaube, du hast gerade wieder so ein bisschen betont, so, ich bin hier die Interviewerin, und wenn ich ganz ehrlich bin, du weißt es nur noch nicht. Dieses Ding wird mehr. Und das sage ich jetzt einfach so, okay, ne, brauchen wir nicht lange drüber reden, aber glaub mir, weil, und das ist jetzt so ein Punkt, du hast gerade gesagt, ich könnte gut mit Technik, ich verstehe gut Technik, weil sozusagen das meine Kindheit war, mit der ich groß geworden bin, die so durch die Adern fließt. In dieser Zeit dieses irgendwie über mich selber mal nachdenken. Ich glaube, es ist aber die Kombination, warum ich heute ich bin, weil ich sozusagen, und da kommen wir dann irgendwann auch noch zu einem spannenden Thema, gut mit Technik ist schon mal eins, aber auch gut mit humanoiden Wesen.
Ja? Absolut.
Weißt du, so, ich nenne mich halt manchmal so humanoid Nerd-Kontakter, so, weil glaube ich, man braucht beide Sachen.
Absolut.
Und ja, aber das sagen wir jetzt immer so, und wir tun immer so, wir sind eine Community, aber wir in unserer Community haben halt eine gewisse Bandbreite. Und ich glaube, diese Bandbreite, ne, wie halt so eine Bandbreite ist, die ist nicht, ja, die ist vielleicht normal verteilt, aber dieses, ja, nee, bei uns vielleicht nicht, das ist aber auch gut so. Gefühle haben und sie zeigen, ist, glaube ich, etwas sozusagen, das ist ein hilfreiches Kommunikationsmittel. Jetzt mal einfach so, wo wir gerade wieder beim Thema Kommunikation sind. Und ich glaube, wenn ich etwas so merke, was mich sehr ausmacht, ist, glaube ich, dass ich sehr Gefühle zeige. Also ich glaube, man sieht mir immer an, wenn ich gute Laune habe. Wenn ich nicht gute Laune habe, ziehe ich mich manchmal zurück. Ne, aber es ist dann gar nicht so. Also ich bin ein sehr offenes Scheunentor, was mein Emotionsleben angeht. Und das hat mir im Leben immer auch sehr geholfen. Ne, weil und gleichzeitig, wenn man in sich reinfühlt, hoffe ich immer. Es gibt ja noch so, wenn das jetzt hier so ein Computerspiel wäre, könnte man noch so ein Empathie-Level, ist ja ganz hilfreich. Wenn du so einen Slider hättest, wo du bei Menschen, hier schalt doch mal ein bisschen Empathie ein. Und ich glaube, diese Kombination ist ja auch etwas, was sozusagen nochmal so ein Rahmenparameter für Kommunikation dann ist.
Absolut. Aber ich bin total froh, dass du das gerade ansprichst, weil ich wollte dich drauf ansprechen, jetzt hast du es mir vorweggenommen. Nein, es ist sehr organisch. Das ist genau so, wie ich finde, dass Kommunikation sich angenehm anfühlt, wenn es organisch ist. Und zwar hast du bei unserer Nullnummer ganz schnell so Tränen gehabt, weil du, glaube ich, ergriffen warst, über etwas zu sprechen. Und ich wollte dich immer noch mal fragen, wie es dir damit ging, weil das eine totale Stärke ist, also erstmal Gefühle zu spüren und sie auch äußern zu können. Ich glaube, das ist ein absolutes Gewinnerpaket, aber trotzdem ist es ja auch eine öffentliche Situation, und ich wollte dich einfach mal fragen, wie es dir damit ging und wie wir damit in Zukunft umgehen und ob einfach alles so bleibt oder ob du gerne hättest, dass wir noch was ändern.
Wie gesagt, manchmal sind wir gerade bei Gefühlen, ne, und es war in dem Moment so, dass mir einfach so, das ist so ein bisschen Ergriffenheit. Ist ja nicht irgendwie jetzt so, Tränen können ja auch verschiedene Arten der Kommunikation sein. Und rückwirkend betrachtet, das ist halt ein Teil von mir. Weißt du noch, als ich den Abschluss gemacht habe letztes Jahr irgendwie mit Katha und Mulana vom Kongress, habe ich auch auf der Bühne, kamen mir plötzlich die Tränen so raus. Also wenn ich allein das jetzt wieder sage, ich kann mich so reinversetzen, weil bei mir ist das immer so, wenn ich das Gefühl habe, mit dieser Community, das ist wieder so, als würde man skripten, weißt du, so, ist aber einfach so. Ich finde toll, was wir für ein Ökosystem haben.
Ja.
Weißt du, das ist natürlich auch teilweise, habe ich gestern Nacht drüber nachgedacht, das ist ja auch alles eine Projektionsfläche. Ja, also ich spiegel ja auch so ein bisschen mein Idealbild in andere oder in, wie ist die Community so rein. Und als wir jetzt irgendwie so über Kommunikation, welche Kommunikation habe ich eigentlich so, was fällt mir so ein bei Kommunikation, wo ich sagen würde, die hat mich total geprägt und so zum, ja, ich will nicht sagen, es waren, also es gibt so einige, ich nenne das jetzt mal das Hacker-Manifest, Hacker-Manifesto. Mhm. Als ich das gelesen habe damals, das hat mir aus dem Herzen gesprochen. Das ist, und da gibt's so drei, vier Sachen, wo ich einfach so, das war genau dieses Lebensgefühl, was ich damals als Jugendlicher mit einem Modem, der sozusagen keine anderen Menschen hatte wie mich, sozusagen, das habe ich so gefühlt. Weißt du, das war eigentlich, da wurde mir das, was in mir war, mal verbalisiert. Und das war Kommunikation, wo ich jetzt gedacht habe, geil, sowas wünsche ich mir eigentlich auch. Weißt du, so, ja, etwas, wo man sich so mit identifiziert, Klammer auf, auch in unserer Community, was so ein Wir-Gefühl, ein Gemeinschaftsgefühl so gibt. Ja, darum an der Stelle, ich hoffe.
Also ich höre, dass es für dich völlig okay ist, wenn es irgendwie emotionaler wird.
Ja, ja, guck mal, ich habe in meinem Leben Folgendes gelernt. Also vor allem gelernt. Ich glaube, es ist eine Taktik, nicht eine Taktik, aber so doch, das ist ja, man lernt ja durch Handeln, ja. Ich habe im Leben gemerkt, indem ich sehr offen anderen Menschen gegenüber bin, öffnen sie sich auch leichter.
Absolut.
Weißt du, ich habe Fehler, ich bin sozusagen, ich lache über meine eigenen Sachen, die nicht gut gehen und so ein Kram. Und was mir einfach aufgefallen ist, die Dinge, Emotionen, alles, das, mein Gott, das macht mich zu Menschen und ich kann darüber lachen. Weißt du, das ist so, ich glaube, wenn wir uns kennenlernen, ist es ja so, manche Menschen würden sogar sagen, ich bin sehr albern, aber ich lache halt auch über vieles, weißt du, weil es halt Trial and Error und dann lacht man wieder über eine Sache, fertig ist die Luzi. Ne, darum an der Stelle, ja, weißt du, jetzt wäre natürlich die spannende Frage, wie gehst du mit sowas um? Ne? Für mich ist immer so, man kann mich ja alles fragen, aber im Zweifelsfall sage ich dann so, ja, aber möchte ich jetzt nicht drüber reden. Und dann kann ich vielleicht noch einen Grund angeben, warum. Ich kann auch einfach nur sagen, nö, ist mir jetzt zu privat. Und ich finde, das ist ja auch was total Spannendes. Ne? Wir kommen vielleicht irgendwann auch mal auf Thema Privatsphäre und solche Geschichten.
Oh, bitte, immer.
Ja, nein, aber genau das ist der Punkt, weißt du, so, wir geben hier beide gerade bewusst was preis,
ja,
indem wir darüber reden.
Ja, ich kann, ich habe da auch was. Also als wir unaufgezeichnet miteinander gesprochen haben und irgendwie so du diesen LinkedIn-Post von mir mitbekommen hast, wo ich was zu Stiftungslandschaft geschrieben hast und du mich dann angerufen hast, gesagt hast, ey, ich will übrigens eine gründen, und dann hatte das irgendwie so eine Energie, dass wir dachten, vielleicht nehmen wir das einfach live auf, so ist doch viel spannender, als nur nachträglich einmal einen Blogpost drüber zu schreiben. Da hast du so die These in den Raum gestellt, dass ich vielleicht keinen, oder ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall hast du so eine Dichotomie, also sowas Gegensätzliches aufgemacht. Du willst eine Stiftung gründen, weil du keine biologischen Kinder hast, und ich vielleicht nicht, weil ich biologische Kinder habe. Und da hatte ich irgendwie überhaupt keinen Bock auf die Schiene, weil ja, alles ist politisch, bla bla, aber irgendwie ist es jetzt auch nur so mittelinteressant zu erzählen, dass ich mich halt reproduziert habe. So. Dann wiederum habe ich da ein bisschen drüber nachgedacht und habe gedacht, es ist doch auch relevant für dieses Podcast-Projekt rund um eine Stiftungsgründung, weil ich tatsächlich nicht darüber nachdenke, eine Stiftung zu gründen, weil alles Geld, was mein Mann und ich erwirtschaften, in unsere biologischen Kinder geht, ja. Und wir haben da jetzt nicht solche Reichtümer akkumuliert, dass wir zusätzlich noch eine Stiftung gründen könnten. Deswegen hattest du grundsätzlich total damit recht. Ich habe es jetzt von mir aus aufgebracht, weil vielleicht wird es noch manchmal Thema, weil ich auf jeden Fall am Tag sehr viele Gelegenheiten habe, über Kommunikation nachzudenken und über Sprache und über zielgruppengerechte Sprache und über Gefühle, gerade riesiges Thema. Deswegen ist es vielleicht doch auch relevant, dass ich, und es ist mein Beruf, also ich bin Organisations- und Personalentwicklerin, also ich und moderiere und so, also ich beschäftige mich auf sehr, sehr vielen Ebenen mit irgendwie Kommunikation, aber ich habe auch so ein Ding, dass ich mal einfach gespannt bin, ob du überhaupt Fragen findest, die mir zu privat sind, dann sage ich es auch auf jeden Fall. Aber bisher hatte ich das nur einmal bei diesem Kinderthema, und mit etwas Nachdenken hatte ich deinen Punkt dann auch total verstanden. Also, dass es tatsächlich so ist, wenn man biologische Kinder gekriegt hat oder kriegen konnte, dann denkt man nicht automatisch über eine Stiftungsgründung nach und du jetzt ja auch nicht automatisch so. Aber ich verstehe, dass das einfach eine, dass das biografisch irgendwie nochmal bei dir eine andere, überhaupt einen anderen Möglichkeitsraum gibt, über Stiftung nachzudenken. So.
Genau. Ja. Ja, was ich halt einfach spannend finde, ist, weißt du, wir reden über Kommunikation. Und überleg mal, wo hast du deine erste Kommunikation? Hast du als mit deinen Eltern in deiner Familie? Und ich finde sozusagen, wenn man diese verschiedenen Dimensionen sich mal anguckt, dann ist sozusagen dieser familiäre Raum ja auch ein sehr prägender Raum, der sozusagen, ich hatte vorhin gesagt, P mal U, Persönlichkeit mal Umfeld. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch eine, sag ich mal, eine sehr prägende Phase. Und ich glaube, darum, ne, wenn man wenn wir in diese Bereiche dann mal rein, dann wird sozusagen, ich finde es total spannend, nicht umsonst sagen wir heute auch manchmal so, das ist Familientreffen, wenn wir zum Kongress fahren. Weißt du, überleg mal, wenn man sich einfach mal diese Begrifflichkeit, weißt du, das sind halt die Wesen, mit denen du dich wohlfühlst, mit denen du gerne irgendwie zusammenkommst.
Absolut. Ich habe eben, als du deine so Ergriffenheit bei deinem letzten Closing vom Kongress geschildert hast, so für mich gedacht, ja, ich glaube, Menschen haben auch unterschiedliche Kongresserfahrungen, aber diese geteilten Werte sind auf jeden Fall das, was das Reinkommen so unglaublich leicht macht, ne? Also diese überbordende Freude, Systeme auseinanderzunehmen, so. Und das war eine extrem nice Situation jetzt auf dem Kongress. Ich hatte zum allerersten Mal die Kinder dabei.
Ah, toll.
Und wir fanden, dass sie jetzt irgendwie alt genug sind, um auch so selber quasi irgendwie aktiv partizipieren zu können. Und ich bin ja Teil vom X-Hain, dem sehr, sehr schönen Hackspace in Friedrichshain, wo ich auch das Gespräch unter Bäumen mache. Und in der X-Hain Assembly haben dann zwei Fellow X-Hainer eine alte Kasse auseinandergenommen. Und dann stand meine Tochter daneben und hat sich das ein bisschen angeguckt und hat dann nicht gefragt, was ich sehr gut verstanden hätte, was macht ihr da, sondern hat gefragt, was verändert ihr? Und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen in dem Moment und aus dem Herzen, weil ich dachte, dieses Kind hat einfach innerhalb von Minuten das ganze Prinzip verstanden. Also alles, was die Leute dahin treibt, was sie da beschäftigt, so Wahnsinn. Und dieses so, was verändert ihr? Das ist auf jeden Fall ein so einbetonierter Wert. Ich meine, es gibt ja diese Code of Conduct Diskussion und so. Ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht unbedingt drauf einzugehen. Es gibt außer Be Excellent to Each Other nicht sehr viele andere Leitsprüche, ne? Aber es gibt natürlich wahnsinnig viel implizite Werte und na klar, es gibt die Hacker-Ethik, ne? Aber es gibt jetzt so dieses, was verändert ihr, ist schon ein sehr geteilter Wert, so ohne dass das jetzt notwendigerweise irgendwo steht. Und ich glaube, das macht es auch so wahnsinnig leicht, sich da wohlzufühlen. Und natürlich auch, weil, keine Ahnung, es irgendwie schön ist, sich als Teil einer Gruppe zu fühlen und so.
Also, mir geht da immer so das Herz auf. Also am liebsten würde ich jetzt, aber es könnte nämlich auch privat sein. Ich hoffe einfach nur, dann musst du nichts sagen, aber dass dein Kind halt auch total begeistert war von, oder die eure Kinder, Plural, ist ja so etwas, wenn ich in diesem Kidspace, und ich war mit einer Freundin da drin sozusagen, mir geht das Herz auf, weil ich einfach mir immer vorstelle, ich hätte in diesem Alter Teil davon sein können. Weißt du, so das ist einfach so, und weißt du, der Kidspace bei unseren Veranstaltungen ist für mich das, was mir wirklich Hoffnung für die Gesellschaft so gibt, weil, ne, genau wie Jugendhakt, weißt du, da sind einfach Menschen so, Wesen so, yeah, wir machen das einfach.
Naja, das war ja auch der Grund, Jugendhakt zu gründen, weil das so eine Erfahrung war, die ich halt in meinem privaten Umfeld gemacht habe, dass diesen ganzen erwachsenen HackerInnen, von denen ich so auch damals schon umgeben war, denen hätte es einfach wahnsinnig gut getan, in ihrer Kindheit und Jugend auf Gleichgesinnte zu treffen und zu merken, ich bin hier nicht alleine so, ja, wir müssen uns das immer noch alles autodidaktisch beibiegen, alles klar. Aber ich meine auch das alleine, was das alleine für einen Wert hat. Ne? Also wir machen jetzt mal keine Schuldiskussion auf und was man in Schule alles lernen müsste, sollte, könnte und neues Schulfach und so, das können wir uns jetzt mal alles sparen. Aber allein dadurch, dass es halt nie Pflicht war, ne, sondern dass es eine Möglichkeit gab für Kinder und Jugendliche, sich das autodidaktisch beizubiegen, ne, wie du das ja auch erlebt hast und auch erzählst, und darauf jetzt sogar noch den ganzen Beruf aufzubauen und das damit solche Einkommen zu erzielen, weil das halt einfach Fähigkeiten sind, die am Markt einfach hohe Preise erzielen. Ne, das ist ja einfach eine Erfolgsstory von vorne bis hinten. So. Genau, aber zurück zu deiner Frage mit dem, wie sie es fanden. Also meine Tochter hat noch einen zweiten ikonischen Satz gesagt, und zwar, ich glaube so Tag 3 war sie so, entweder wir finden jetzt noch was zu löten oder ich gehe nach Hause.
Oh, wie schön.
Und jetzt haben wir irgendwie zu Hause noch wieder ein neues Lötprojekt angefangen, und die Bänzel haben sie beide immer noch nicht abgeschnitten, und große Sache, beim Sport dürfen sie in der Schule eigentlich keinen Schmuck tragen, und dann ist sie aber zum Sportlehrer gegangen und hat gesagt, wenn ich das jetzt aber abmache, dann kriege ich das nicht wieder dran, und so, Riesenthema. Und sie super, faltet super jetzt halt einfach durch, dass sie dieses Bänzel weitertragen dürfen. Also ich glaube, es war eine gute Erfahrung, und das ist schön.
Ja, aber weißt du, ich finde das so toll. Das ist der Grund, warum ich doch immer Freunden sage, komm doch mal mit zum Kongress, auf die noch nie so da waren, denen ich das immer versuche zu erzählen,
ja,
und bring deine Kinder mit. Weil sozusagen, das ist für mich immer so Hacken durch die Hintertür. Weil ich habe das mal bei einem anderen Konzern gemacht, wo ich das Thema Datenschutz und Sicherheit, weißt du, will doch keiner irgendwie hören. Aber was ich damals gemacht habe, war, ich habe so eine Veranstaltung, Privatsphäre für Kinder. Ich habe also eine abends, also sozusagen jenseits der Arbeitszeit, einfach eine Veranstaltung angeboten, habe gesagt, hier ist etwas, wo ich den Kindern so die Basics beibringe für Dings. Und auf einmal waren die Eltern sozusagen interessiert an dem Thema, weil sie sagten, ah, das geht sozusagen. Und ich glaube, das, was dort aufgenommen ist, ne, da sind wir wieder so bei prägenden Erlebnissen. Und vor allem, weißt du, was das Tolle ja ist? Die lernen ja auch alle, da auch noch andere Kinder mit einem ähnlichen kennen. Das heißt, die gehen alle gemeinsam diesen Weg. Und ich stelle mir immer vor, wie geil ist das dann einfach so, wenn du dann auch immer so vielleicht jedes halbe Jahr mal wieder die Kids dann woanders auch siehst. Und schön ist ja eben dann auch, dass es die lokalen Hackspaces und so gibt, wo einfach diese Durchwachsung so gab. Und was ich total toll fand, war ja, ich weiß gar nicht, bei welchem Vortrag das war, da hat jemand erzählt, das waren irgendwie so, glaube ich, ein 15-Jähriger oder eine 16- oder eine 17-Jährige. Und die haben einen Hackspace sozusagen in die Schule jetzt gemacht. Die haben sozusagen das, was sie da gesehen haben, sie bei der Schule mal angefragt, können wir nicht hier sowas bei uns in den Räumen vermachen? Und ich finde, das ist es doch genau, weißt du, so diese Saat, so Hacken durch die Hintertür, sozusagen, ich wollte immer mal ein Buch schreiben über einen fiktionalen Roman, über jemanden, der Kindergärtner wird in diesem Kindergarten am Bundestag, der den Kindern, der Abgeordneten und so, die Flausen reinmacht, um von so sozusagen die Eltern zu infizieren mit irgendwelchen Ideen.
Das ist gut. Ja, also ich glaube, wir könnten noch, also ich möchte jetzt ja natürlich sofort meine Soziologiebrille irgendwie aufsetzen und sagen, hey, ist aber auch schon eine ganz schön privilegierte Geschichte. Also ich meine, dass meine Kinder jetzt dahin gehen, ist kein Wunder irgendwie bei dem Elternhaus. Ne? Also so, es wäre ja, und ja, bringt alle eure Kinder mit, das ist total super. Es ist aber natürlich immer noch, glaube ich, eine bestimmte sozioökonomische Kohorte, die sich von diesen Themen angezogen fühlt, überhaupt auch so Thema Entitlement, also die sich überhaupt zutrauen würden, hinzugehen, weil, ne, es ist ja eigentlich gar nicht die eigene Peer Group, und muss man da nicht was von Technik verstehen und muss man dafür nicht auch irgendwie was können, ja, so ja, statt ja, ja. was wollen. Ne? Also so, das ist halt auch so was, was irgendwie, gibt es Forschung zu, dass sich von Fragen nach Können eher Männer angesprochen fühlen und von Fragen nach Neigung alle Geschlechter angesprochen fühlen. So. Aber vielleicht kommen wir ein bisschen mal zurück zu unserem, zu unseren beiden Themen Stiftung gründen und Kommunikation. Also wir haben jetzt schon so ein bisschen abgefrühstückt, wie kommunizieren wir miteinander so. Wir sagen uns gegenseitig Stopp, wenn irgendwie wir was nicht sagen wollen, und ansonsten bewegen wir uns frei durch Inhalt und Form und gucken mit jeder Folge mehr, dass wir uns eingrooven und so, dass es aber auch für das Außen interessant ist.
Genau.
Willst du noch was dazu sagen zu dem Thema, wie kommunizieren wir miteinander?
Ja, würde ich gerne.
Okay, los geht's.
Weißt du, als wir das erste Mal uns getroffen haben, da haben wir auch, wie kommunizieren wir miteinander? Welche Kommunikation braucht der andere? Ne, und da habe ich doch zum Beispiel gesagt, schreib mir keine Mails, weißt du so, weil ich lese privat keine E-Mails. Glauben mir immer die Leute nicht, ist nicht meine Welt, für eine Bestätigung okay. So, da, wo ich gesagt habe, wenn was ist, für Informationen gerne in den Chat schreiben, ansonsten ruf immer an.
Ja, ich telefoniere sehr viel mit dir, Puppe. Es ist, seitdem du wieder näher in meinem Leben bist, habe ich auf einmal wieder sehr viel mehr Telefonkontakt.
Nein, warum? Es ist so. Okay, das liegt vielleicht auch an meinem ADHS. Ja, weißt du, so, das muss man vielleicht immer noch mal mitschwingen lassen. Aber, weißt du, Chat ist manchmal, da gibt's Interpretationsmöglichkeiten.
Absolut.
Und ich finde, direkte Kommunikation, und du hast ja auch bei mir gemerkt, ich rufe die Leute eigentlich immer direkt mit Bild an. Ob Sebastian ist ja jedem überlassen, dass er sagt, ich gehe nur mit Audio dran. Ich mache immer, weil, weißt du, gerade weil ich so albern bin und so weiter und so fort, ich möchte einfach sehen, sozusagen, wie kommt gerade die Kommunikation auch an. Weißt du, manche Sachen, die ich nur so raussagen würde, wäre jetzt gar nicht angemessen bei jemand anders. Weil, ne, das ist so, für mich ist sozusagen die Bandbreite der Kommunikation bei Videotelefonie sozusagen ist eben eine höhere. Es ist genauso, wie wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen, ist auch noch mal intensiver, als wenn wir sozusagen kommunizieren wie ein Video. Und man kann ja noch weitergehen. Weißt du, zum Beispiel Kommunikation, wenn man jemanden umarmt oder Berührung, ist ja auch noch mal sozusagen. Und ich finde das deshalb ganz spannend, weil jetzt gerade, ich bin ja irgendwie jetzt verlobt irgendwie, und wir haben uns 1,5 Jahre kennengelernt. Und ich kann das auch alles hier erzählen, das ist alles kein Problem. Und meine Lebensgefährtin ist aus den Niederlanden. Als wir uns kennengelernt haben, war die einzige Sache, wo wir uns gefragt haben, könnte das ein Problem geben, war Kommunikation. Und die Frage war nämlich dann, wie ist denn das mit dieser Sprachbarriere? Und ich finde das deshalb eigentlich ganz spannend, je mehr ich so da rückwirkend drüber nachdenke. Dadurch, dass wir, weißt du, ich verstehe Niederländisch ganz gut, weil ich an der niederländischen Grenze groß geworden bin. Und sie natürlich auch ein bisschen Deutsch, und wir haben Englisch auch so in der Mitte. Aber gleichzeitig ist man in seiner Native-Sprache ja immer noch mal viel nuancierter.
Absolut.
Und das Tolle ist, was sozusagen ich jetzt einfach in diesen 1,5 Jahren gelernt habe und wir beide jetzt eigentlich so total glücklich drüber sind, dadurch, dass am Anfang die Kommunikation auf der Sprachebene, ich sag mal so, nicht immer sichergestellt war, haben wir halt viel häufiger auch mal nachgefragt. Sag mal, und ich finde sozusagen, daran erkennst du halt sozusagen, dass es da eben verschiedene Ebenen gibt und wie wichtig dieser Kommunikationspunkt ist. Und was ich eben meine, darum gerne dieses Videotelefonieren, ich nenne das immer so, das ist der Lost in Translation Layer. Wenn wir den nicht gehabt hätten, dass wir immer gesagt haben, es könnte auch falsch verstanden sein, wer weiß, was man immer gedacht hätte, was der andere, ja, ich weiß ja eh schon, was der denkt. Ne, und ich glaube, da ist sozusagen ein Punkt, warum ja auch dieser Kommunikationsbegriff am Anfang A als Thema und B, ich sag mal, auch für uns. Ja, also weil das kann man ja gar nicht oft genug. Das ist ja hier auch etwas, wo wir uns erstmal pairen müssen auf ein Kommunikationsprotokoll.
Absolut. Diese explizite Kommunikation, die du ansprichst, die notwendig ist in deiner Beziehung, die versuchen wir beide ja auch zu üben, weil ich glaube, dass es auch für deine Idee, eine Stiftung zu gründen, es ist sehr sinnvoll, sehr explizit zu sein. Was willst du genau? Wann willst du es? Wie viel willst du es? Und so, weil es bringt, glaube ich, nichts zu sagen, ja, ich Ne, also so dieses explizit, also dieses sehr absichtlich durch kleinteilige Sachen durchzugehen, ist ein riesiger Zugewinn. Und während du gesprochen hast über dieses, dass ihr euch über Sprache so am meisten Gedanken gemacht habt, habe ich gedacht an ein Zitat, das mal im X-Sein gefallen ist, nämlich Sprache ist eine Arena von Kultur. Also es ist einfach eine Arena, ja, in der Kultur stattfindet. Leider nicht von mir, sondern von so einem Gesprächswissenschaftler. Ich mache ja im X-Hain das Gespräch hinter Bäumen. Und irgendwie, als so das Schlimmste in der Pandemie rum war, habe ich gedacht, na, es gibt eigentlich auch so viel zu sprechen über das Gespräch an sich. Und dann habe ich mir so ein bisschen Fördergelder besorgt und habe so einen Spin-off gemacht. Gespräch auf der Lichtung hieß es. Und wir haben so auf der Metaebene über Kommunikation gesprochen und vor allem Kommunikation postpandemischer Art. Also ja, wie hat vielleicht die Pandemie auch Kommunikation geändert? Das war super interessant. Unter anderem hatten wir einen Gesprächswissenschaftler da, der dieses Zitat mitgebracht hatte. Sprache ist eine Arena von Kultur. Und ich hatte mir auch einen Diplomaten eingeladen.
Da war ich nämlich auch. Das
war, ja, du warst bei diesem Diplomaten dabei. Genau. Und deswegen weißt du auch, vielleicht klingelte das deswegen bei dir, dass ich zu dir meinte, in Vorbereitung auf diese Aufnahme heute, dass wir unterscheiden könnten bei der Frage, wie wir miteinander kommunizieren zwischen Inhalt und Form. Das wirst du dann nämlich erinnern, dass dieser Diplomat Lorenz Strittmatter, liebe Grüße, sich partout nicht festlegen wollte, ob Diplomatie Inhalt oder Form ist. Und alleine das war einfach schon ein Kunstwerk in Vollendung, ihm dabei zuzuhören.
Ich erinnere mich.
Genau. Und also deshalb, wir machen jetzt, glaube ich, für heute einen Haken hinter dieses Thema, wie kommunizieren wir miteinander? Wir merken ja uns, wir sagen uns Stopp. Wir merken, wir finden es super, explizit zu sein. Und wir gucken immer mal, ob sowohl die Form als auch der Inhalt der Kommunikation irgendwie stimmig ist. Und dann finde ich...
Plus 1000, sofort dabei.
Geil. Dann machen wir jetzt Punkt 2. Was kommuniziert man mit einer Stiftung? Das hast du mir so ein bisschen den Floh ins Ohr gesetzt, weil du meintest, ist die Stiftung ein Stilmittel, mit der man die Welt besser machen kann oder besser patchen, wie du das nennst. Und du musst nicht jetzt schon Sachen sagen, die du noch gar nicht weißt, weil das ist ja hier eine Live-Entwicklung. Ja. Ne? Aber was denkst du, kommt an, wenn man sagt, man gründet eine Stiftung?
Also es ist erstmal ganz spannend. Stiftung, weißt du, jeder hat erstmal ein Bild im Kopf. Das heißt sozusagen, was ankommt, hat natürlich auch immer was damit zu tun, was bei den anderen über Stiftung... Du weißt, irgendwie bei der Sendung auf dem Kongress habe ich doch gesagt, ich hatte früher immer so, das ist so ein Steuervermeidungsding für Besserverdienende oder so. Das war sozusagen meine Sache. Aber, und ich komme halt immer wieder dazu zurück, dass ich mich in den letzten 2 Jahren sehr viel mit mir selber und dem Leben so beschäftigt habe und mich selber entdeckt habe. Und ich glaube, etwas, was ich gemerkt habe, ist, dass mir Güte wichtig ist. Mir ist Güte bei anderen Menschen auch wichtig. Also eigentlich mit gütigen Menschen, weißt du, so gönnen können und diese Sachen.
Großherzigkeit. Und, meinst du sowas?
Ja, natürlich. Und es ist so, ich weiß nicht, es gibt doch diese goldene Regel. Was du nicht Mann, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und die gibt's ja überall, in allen Kulturen gibt's die in, sag ich mal, leicht modifizierten Versionen. Und dieses, überleg mal, in einer idealen Welt wäre es so, dass für alles gesorgt werde. Ja, das ist so die ideale Welt. Ne, dann gibt's die Möglichkeit irgendwie so, die Politik macht bestimmt schon alles, dass alles so wird, dass alle glücklich sind. Ich sag mal so, vielleicht kommen wir da ja irgendwann mal drauf. Das habe ich ja durchgespielt. Ich habe ja meine Partei mitgegründet. Langes Thema, Skip, Parenthese, Ende. Ich glaube, man kann Veränderung, politische Veränderung von außen patchen, hacken. Und für mich ist sozusagen dieses, weißt du, man kann erstmal, wir waren gerade bei Familie. Weißt du, eigentlich macht man doch in der Familie, versucht man das so zu machen, wie man gern die Welt so hätte. Ne? In so einer idealen Welt. Und ich glaube, eine Stiftung ist ein Vehikel, womit ich sozusagen dieses, diese Welt, wie ich sie gerne hätte, meine Werte nach außen bringen kann. Ne? Sowohl mit Projekten. Für mich ist zum Beispiel allein dieses Projekt hier, ist Teil dieser Botschaft oder so, ne? Das, wo ich dann einfach sage, weißt du, ob es eine Stiftung sein muss? Ne? Ich glaube, das ist ja nochmal so ein Punkt, aber lustigerweise, als ich über diesen Begriff Stiftung nachgedacht habe, ist mir auch so aufgefallen, also Stiftung heißt im Englischen ja Foundation.
Mhm.
Weißt du, was mir dann als erstes einfällt? Aber da sind wir jetzt verschiedene Generationen. Ich habe zuerst an die Foundation für Recht und Verfassung gedacht. Das war, es gab Knight Rider, das ist ne, Kind der 80er. Und er war sozusagen angestellt für die Foundation für Recht und Verfassung.
Stark.
Und ich glaube sozusagen, wir wünschen uns doch alle, dass es irgendwie Institutionen gibt, ob es der Staat ist, in einer Familie, etwas gibt, die Möglichkeitsräume erschaffen, um Dinge besser zu machen. Und ich finde, Stiftung hat für mich immer so den Attitude auch von Güte.
Absolut, das ist so ein schönes Wort, Pupo. Du hast es schon, glaube ich, auch bei unserer ersten Aufzeichnung gesagt und bei unaufgezeichneten Gesprächen dazwischen. Und ich muss sagen, ich fahre auch sehr ab auf diesen Begriff. Güte ist einfach ein wunderschönes Wort. Und daraus, ich meine, daraus können ja dann noch ein ganzes, ne, daraus kann man ja noch irgendwie Verästelungen mal irgendwann abklappern. Das machen wir mal in einer anderen Folge. Ja. Was steckt da alles noch drin? Und ne, weil wenn du wirklich was Eigenes gründest, so, dann brauchst du ja auch einen Stiftungszweck und dann kommen wir allerspätestens auf dieses Thema wieder. Aber ja, Güte ist ja das, was es braucht in der Welt. Bin ich fest überzeugt.
Und vor allem auf allen Ebenen. Ja. Wir hatten vorhin auch das Thema Beziehungen. Überleg mal, wie wichtig Güte ist. Überleg mal, Eifersucht ist eigentlich das Nicht-Vorhandensein von Güte. Also wenn wir jetzt mal so ganz, also ich finde das eigentlich so, ich sag mal so, das ist so für mich, ich kann ja erstmal nur sagen, was ist es für mich? Der spannende Punkt ist, was wird draußen, kommt davon an, wenn man sagt, man macht eine Stiftung. Und ich glaube, das ist ja auch so der Punkt, wo es dann hinterher, ich sag mal, um die Ausgestaltung dann geht.
Ne? Ja. Aber da kann ich vielleicht mal was mitbringen in einer der nächsten Folgen, so mal ein bisschen recherchieren und was mitbringen, so wie ist, in welche Landschaft würde deine Stiftung eigentlich fallen? Also wie ist es um die Stiftungslandschaft in Deutschland bestellt? Was ist so Perzeption? Also was ist so, wie wird Stiftung wahrgenommen? Und aber letztendlich ist es ja auch nur zweitrangig, in welchem Umfeld man sich dann bewegt, so am Ende musst du dich auf das konzentrieren, was du möchtest. Und wenn du Güte in dieser Welt verbreiten willst, dann go ahead.
So, ja, und ich glaube, ne, wenn wir jetzt nochmal so, was soll die Stiftung? Der Stiftungszweck ergibt sich, glaube ich, so ein bisschen aus dem, mit welchen Werten möchte ich die Gesellschaft patchen?
Ja.
Und ich glaube, wenn man das so nimmt, dann ergibt sich daraus eigentlich auch, weißt du, weil es wird immer gesagt, so meine Stiftung. Ja, entweder, ich kann ja auch in eine Stiftung zum Beispiel die Sachen überführen, die es schon gibt, die
absolut
ähnliche Werte hat. Es kann aber auch Folgendes sein, dass durch das, was wir hier machen und die Werte, die wir hier auch vermitteln, ne, die wir einfach mal erzählen und so weiter und so fort, Leute sagen, ach, das sind ja Dinge, wenn ich mal in mich reinfühle, die sind mir eigentlich auch wichtig. Ja, und ich glaube, das ist ja auch ein spannender Punkt. Vielleicht sagen Leute, ach, das geht? Vielleicht möchte man da ein Teil von sein. Weißt du, das ist so.
Absolut.
Weißt du, darum, ich glaube, dieser Möglichkeitsraum, Klammer auf, ne? Ordnung, Chaos. Das Tolle ist immer, durch Dinge, die man tut, entstehen neue Möglichkeiten.
Ja. Das ist eine super Überleitung zu dieser dritten Frage, die ich für heute mitgebracht habe. Für wen kommunizieren wir? Dass du sagst, es hängt ja auch immer davon ab, wie das so aufgenommen wird. Das wissen wir am Ende nicht, ne? Und genau deswegen finde ich es ja auch mutig, so, du hast so eine Idee, aber wer weiß, vielleicht gründest du am Ende keine eigene Stiftung, sondern findest im Verlaufe dieser Recherche ein Projekt oder eine Stiftung, wo du sagst, das ist eigentlich alles, was ich will im Leben und ne, gibst deine Werte mit dazu. Oder es fühlen sich auf einmal vielleicht auch durch diesen Podcast oder du bist sehr bekannt in dem Club. Mich kennen auch ein paar Leute. Dieses Projekt kriegt vielleicht ein bisschen Beine. Und andere Leute fangen an, uns anzusprechen. Und wer weiß, vielleicht wird der Pool derer, die eine Stiftung gründen wollen, noch größer. Ne? Also ich glaube, deswegen finde ich das interessant, so für wen kommunizieren wir das ja auch. Also ich weiß nicht, ob du dir so jemanden vorstellst. So, hast du eine Beziehung zu einer Hörerin oder einem Hörer oder?
Nee, also ich habe lustigerweise, weißt du, was ich gestern Abend gemacht habe?
Nein.
Ich knobel immer viel so über mich so und die Sachen, die wir irgendwie hier gemeinsam irgendwie gerade so machen, irgendwie rum. Da habe ich mal geguckt, weil ich wollte was aus unserem Vortrag vom irgendwie Kongress irgendwie gucken. Hast du mal geguckt? Sind über 1300 Zuschauerinnen. Findest du das nicht? Also auf YouTube plus auf Media CCC sind auch noch mal irgendwie eine große dreistellige. Das heißt, wir haben fast 2000 Menschen, wir wissen jetzt nicht, wie viel sie davon geschaut haben. Aber weißt du, du musst das erstmal so, und ich glaube, das ist immer, es cool. Sagte mal ein inspirierender Mensch zu mir, der sagte so, für spannende Podcasts brauchst du auch ein spannendes Leben und spannende Themen. Und ich glaube so, weißt du, dieses Thema, was wir haben, plus unserer beider Art, ist sozusagen, ich weißt du, so wir haben doch, weißt du, waren vorhin kurz bei Privilegien.
Ja.
Und wir haben beide Privilegien, die wir vielleicht jetzt so, die Leute per se gar nicht so auf dem Schirm haben als riesige Privilegien. Ich nehme wahr, dass sowohl du als auch ich von vielen Menschen sehr geschätzt werden, wie wir einfach so sind. Weißt du, so, das ist ja erstmal so, das heißt, da ist erstmal eine sehr wohlwollende Grundhaltung uns gegenüber, sozusagen. Und ich glaube, darum, das ist auch der Punkt, weißt du, so, diese Neugier auf mehr von uns und auch vielleicht auf so ein Flausen-Idee. Weißt du, das ist, glaube ich, das ist, also ich, Klammer auf, ich projiziere ja auch häufig ein bisschen von, da wäre ich halt immer neugierig. So, ne, genauso wie, ne, als Maha mir das erzählt hatte, ich möchte auch mit ihm mal, wie heißt es, mehr noch hören. Weißt du, so, weil auch er wird sich diese Fragen gestellt haben.
Voll, also ich wäre schwer dafür, dass wir Maha mal als Gast einladen.
Natürlich.
Genau, das nochmal zum Kontext, willst du das nochmal erzählen für die Leute, die die erste Folge nicht gehört haben?
Stimmt, das ist...
Wer ist Maha und warum kommt er hier ins Spiel?
Lustigerweise ist ein guter Punkt über Kommunikation, den ich mir sogar gestern Abend aber nicht gemerkt hatte. Wir müssen uns immer fragen, nicht jeder Zuhörer oder Zuschauerin irgendwie wird so... sagen, ich habe schon alle Folgen gehört. Ne? Also wir müssen sozusagen, das ist ein guter Punkt, Kommunikation heißt ja auch, was erwarte ich eigentlich von dem anderen, was er schon weiß.
Absolut.
Und also nur nochmal, also wer ist Maha? Also formal würde man sagen, Professor Dr. Martin Hase, aber ich finde das immer so.
Aber wir dürfen ihn duzen.
Ja, das weißt du, was das Schöne doch ist? In unserer Szene ist völlig normal, Menschen mit ihrem Nickname zu melden.
Absolut.
Klammer auf, ne, wenn ich mich vorstelle, sage ich immer, hallo, ich bin der Puppe.
Ja.
Ich habe noch nie irgendwo gesagt, hallo, ich bin Lars. Das ist so, also das ist so, selbst in der Firma ist das für mich manchmal so, okay, ne, aber nur ein paar nennen mich da sozusagen mit meinem Nickname. Aber okay, ne, Maha sozusagen die Kurseform. Weil jeder kann sich doch so nennen, wie er möchte. Also ich finde das total spannend, dass gerade durch dieses Selbstbestimmungsgesetz auch da die Möglichkeitsräume sozusagen jetzt und mit Namensänderungsgeschichten sozusagen mehr in diese Richtung sich entwickeln. Mhm. Ne, weil ich fühle mich als Puppe. Ich fühle mich nicht als Lars. Und aber das ist eine lange Geschichte. Vielleicht im Kennenlernen werde ich irgendwann mal erzählen, wieso kommst du denn überhaupt auf den Namen? Und
na, ich genau. Weiß das ja schon, ja. Weil du
und
ja...
du hast noch kurz gesagt, also Maha habe ich auch wieder kennengelernt, A, über den Club und B, er war damals auch bei den Piraten mit aktiv und ist halt Linguistik-Professor.
Mhm.
Und weißt du, ich mag halt immer inspirierende Menschen und Maha ist halt ein Sprachnerd. Weißt du, so also auf ganz vielen Ebenen. Also für mich kommt Maha und ich hoffe, falls du das hier hörst, du wirst es hören. Es ist für mich immer von seiner ganzen Ausstrahlung wie so ein liebevoller Buddha. wenn man sie so ganz ruhig, weißt du, kann man total super mitsprechen und ja, ist sozusagen, und ich will jetzt aber nichts vorwegnehmen, im Zweifelsfall, falls wir mal ein Podcast mit ihm haben oder ne, dann würden wir einfach, lassen wir ihn das einfach erzählen.
Sehr gut. So machen wir das.
Ja, tollerweise, und vielleicht machen wir da einfach jetzt hier auch, das nennt man das dann Cross-Promotion. Er ist ja unter anderem auch bei Neusprech.
Ah, ja.
Das heißt sozusagen, die machen ja auch den Neusprech-Podcast, wo sie einfach mal so Begrifflichkeiten so ein bisschen semantisch sezieren. Das finde ich super toll. Und er hat auch häufig, also wenn man auf media.ccc geht, ich weiß nicht, steht bestimmt unter Maha oder Martin Hase, hat er auch viele Vorträge auf Kongressen gemacht.
Sehr gut. Wollte ich nur nochmal nachfragen, und du hast es gerade viel schöner gesagt als ich. Man muss ja auch immer mitdenken, was ja das Gegenüber alles noch gar nicht weiß. Unsere ganze Lingo ist auf jeden Fall auch manchmal ganz schön geprägt von dem, in welchen Kreisen wir uns so bewegen. Ich habe heute Morgen erst mit jemandem gesprochen, zum ersten Mal in meinem Leben, der so grob einen ähnlichen Beruf hat wie ich, aber so in ganz anderen Branchen unterwegs ist. Und der hat eine völlig andere Lingo, aber meint exakt dieselben Sachen. So, super interessant.
Ja, finde ich gut. Aber das ist ja auch so ein Punkt, als ich das erste Mal einen richtig professionellen Job hatte, da war es auch so, unsere Community hat einen doch auch total geprägt. Also für mich war es im Internet immer so, bei allem, was ich probiere, weißt du, man hat sich so identifiziert über das, was man gemacht hat, wollte immer Bestleistung, weil alle anderen waren ja noch viel besserer. Ne, du warst immer so, und da war ich halt total irritiert, dann plötzlich in der realen Wirtschaft sozusagen, ja, es ist irgendwie 17 Uhr und jetzt ist hier bei Ende Gelände. Darum, wir haben das Privileg, so sozusagen in dieser Kultur groß geworden zu sein, weil die, glaube ich, auch ganz, ganz viel mit Einstellung zur Veränderung dann einfach noch irgendwie, dann macht man eben noch schnell eine Nacht weiter, weil muss ja irgendwie toll werden. Und man könnte ja noch ein halbes Bit irgendwo sparen. Also ich mag diese Mischung aus Wahnsinn und Genie. Also eigentlich, das sind mir immer die liebsten Leute.
Obwohl ich zu meiner Verteidigung sagen muss, ich würde sagen, ich bin nicht im Internet geboren und auch nicht irgendwie auf irgendeiner Datenautobahn. Ich bin ganz Kind der 80er. Ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Ich habe meine Kindheit zwischen Büchern verbracht. Meine Eltern haben mich gegen meinen Willen in irgendwelchen Ferienlagern angemeldet, damit das Kind irgendwie mal an die frische Luft kommt, so, und aufhört zu lesen. Also ich bin...
Wann war denn die erste Berührung, wenn ich fragen darf?
Mit Technik, mit Computern.
Ja, weil irgendwann war ja mal was da.
Ja, meine Mutter hatte ein Architekturbüro direkt neben unserem Wohnhaus. Genauer gesagt war die eine Hälfte des Hauses ihr Büro und in der anderen Haushälfte haben wir gewohnt. Und da standen halt Computer rum, so alte große Röhren, Monitore mit einer Tastatur davor, und da habe ich nachmittags und abends meine ersten Texte geschrieben. Ich war nämlich Lokalreporterin als Kind schon.
Ach, darum kannst du so toll schreiben auch. Also,
ich schreibe einfach schon sehr, sehr, sehr lange und habe, also das waren so meine ersten Berührungspunkte, dass ich halt selber da meine Texte reingetippt habe für das lokale Tageblatt. Ich habe so Sportartikel geschrieben oder ich weiß nicht. Ich glaube, mein allererster Zeitungsartikel war ein Bericht, wie ich im Sommer unseren Kirschbaum abgeerntet habe. Und dann, ja, ich glaube, das war schon sehr Maria, so super systematisch irgendwie gewogen habe, wie viel ist da drin und wie kann man so extrapolieren, wie viele Kirschen da jetzt eigentlich wirklich am Baum waren und so. Geil. Und darüber habe ich einen Zeitungsartikel geschrieben, der wurde auch gedruckt.
Ja, jetzt sind wir wieder. Frage, wie hast du dich gefühlt, als du dann die Zeitung aufgeschlagen hast?
Das weiß ich nicht mehr, aber ich bin jetzt gerade erst wieder umgezogen und habe mir vorgenommen, dass ich mal gucke, ob dieser Zeitungsartikel mit umgezogen ist. Also ich habe ihn, er ist mir jetzt noch nicht in die Hände gefallen, aber ich bin ja auch nicht verrückt und gucke jetzt irgendwie jedes einzelne Item an, was ich irgendwie im Bulk so eingepackt habe. Aber habe ich tatsächlich letztens erst drüber nachgedacht, ob dieser Zeitungsartikel eigentlich noch existiert. Also so als Ausdruck. Ich weiß gar nicht, wie das mit so Lokaljournalismus-Archiven ist. So, das geht dem Lokaljournalismus ja überhaupt nicht gut. Mhm. Ob es diese Zeitung noch gibt? Ja, gibt es. Ob ich dann da ins Archiv fahren müsste. Naja, anyway, so, das waren meine ersten Berührungspunkte. Und dann habe ich natürlich Snake und Minesweeper und so gespielt. Und dann habe ich aber aufgehört, weil ich das war zumindest so eine Delle in meiner Wahrnehmung. Ist das jetzt interessant und relevant? Weiß ich nicht. Ich erzähle es einfach, um wenigstens die Nächsten zu erziehen, nicht scheiße zu sein in der Schule. Es standen zwei Monitore da mit zwei Tastaturen im Büro meiner Mutter. Und eines Nachmittags saß ich halt mal wieder dran und ich habe einfach nicht geschafft, eine Eingabe zu machen. Und ich habe halt irgendwie wie verrückt auf dieser Tastatur und nochmal turning it off and on again und so. Und dann hat das nicht geklappt und dann habe ich das am nächsten Tag in meiner Freundesrunde in der Schule erzählt. Ich war immer schon viel mit Jungs befreundet. Und dann war halt irgendwie riesiges Gelächter, als rauskam, dass ich einfach nur an der falschen Tastatur saß. Irgendjemand hat beim Putzen einfach die Tastaturen hochgehoben und falsch rum hingestellt und deswegen saß ich sozusagen einfach vor der falschen Tastatur, die mit dem anderen Ding verkabelt war, den ich gar nicht anhatte. Und diese Reaktion von irgendwie Gelächter hat mich, das war schwer für mein, weiß ich nicht, 11-jähriges Herz, weil das ist halt so ein Daumoment so, aber den haben wir natürlich alle Nase lang die ganze Zeit. Und dieses so In-Group sein darüber, dass man irgendwie mehr versteht. Ich glaube, das kennt jeder aus seiner, weiß ich nicht. Also so, ich glaube, das ist erstmal ein natürliches Phänomen unter Menschen, dass man, sobald man in der Gruppe ist, irgendwie sehr leicht schöne Gefühle daraus ziehen kann, wenn man jemanden, der außerhalb der Gruppe ist, so abwerten kann irgendwie. Aber das fand ich, das war eine dumme Reaktion, das hätte nicht sein müssen. Und dann habe ich auch sehr viel gefaxt früher. Ich hatte so Faxfreundschaften. Ich weiß die Faxnummern heute noch. Also saß halt auch wiederum im Büro meiner Mutter. Danke für diese Infrastruktur an der Stelle, falls du zuhörst. Saß abends dann im Büro und habe mit meiner Freundin S-Punkt gefaxt. Und das Schöne daran ist, dass ich das teilweise noch habe, weil ja die das, was du durchs Fax schickst, bleibt ja bei dir. Das heißt, ich habe sowohl meine eigenen Briefe als auch die Briefe der Freundin.
Aber hast du die eingescannt? Weil es vergilt ja mit der Zeit.
Ach so, ja, so. Okay, die Schöpfungshöhe ist jetzt vielleicht auch nicht gegeben. So, ich habe zusätzlich auch noch Tagebuch geschrieben und Puppe, ja. Das ist, also, ich sag mal so, mein jugendliches Ich ist jetzt auch alles nicht Nobelpreis verdächtig, was mich da so bewegt hat.
Nein, aber weißt du, das ist total.
Viel Spielzüge beim Handball und warum habe ich den nicht getroffen und warum hat der Junge mich nicht angeguckt und warum sind meine Eltern so scheiße? Also es ist jetzt, ich weiß nicht, ob das unbedingt scanwürdig ist.
Ich finde das deshalb spannend, weil ich mich gerade so in mich hineinversetzt habe. Meine erste Freundin, die ich jemals hatte. Der Vater hatte ein Faxgerät.
Ja.
Und wir haben uns Liebesfaxe geschrieben.
Absolut.
Und weißt du, so, ich weiß noch ganz genau, der kleine Puppe 1992, erste Freundin. Das Tolle ist, ich bin sehr früh angefangen, alles mal einzuscannen, was ich sage. Und ich habe letztens hier, als ich mein Leben aufgeräumt habe, habe ich auch mal so auf diesen ganzen Datenhalden, die man so hat, irgendwie Verzeichnisse mit dem Namen Halde, wo noch 1000 Unterverzeichnisse, bin ich über ganz viele dieser Sachen so gestolpert. Und ich finde es einfach so spannend, weil wenn man das dann so sieht, man kann sich wieder reinfühlen in die Situation. Und ich finde, das ist eigentlich etwas, was eben auch so prägt. Darum finde ich so spannend, einfach so, wie man so die Berührungspunkte hatte und wie die einen auch so geprägt haben.
Ja, ich meine, es ist halt fraglich, ob wir mit unseren Technikerfahrungen und diesen ganzen historischen Momenten, also so, das ist halt für die Kinder heutzutage völlig irrelevant, ne? Also die leben in einem postdigitalen Zustand so, es gibt Online-Sein nicht mehr, weil das der ganze neue Default ist. Ne? Also ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob davon irgendwas transferierbar ist. aber dieses, ich kann mir was zu eigen machen, das, ja, hier tiefgreifenden Satz einfügen. Ich weiß nicht, ob, wie ich das finde, dass wir versuchen, ich will, glaube ich, gar nicht so generalistisch sein in diesem Podcast, weil dafür habe ich, glaube ich, gar nicht genug Sendungsbewusstsein. Ich glaube, ich will nur Sachen sagen, die ich schon weiß oder die ich, weiß ich nicht, die ich nicht erst denke, während ich sie spreche. So.
Okay, aber ist doch super, dann haben wir auch das sozusagen, weißt du, ne, da sind wir wieder ein Punkt, ich immer sehr, sehr neugierig, ne, sozusagen.
Gegen Neugier ist überhaupt nichts einzuwenden, im Gegenteil, ist der Treibstoff, den wir brauchen. Aber ich merke gerade so, wenn ich so anfange, so zu reden und das Satzende noch nicht kenne, aber auch merke, dass das nicht mehr kommt, dann ist so Zeit, einen Punkt zu machen.
Guck mal, völlig verstanden. Und ich glaube, da ist das Gute, das ADHS, was ich so habe. Ich muss das halt immer in Echtzeit. Sozusagen, weißt du, ich finde das eigentlich ganz spannend. Man könnte sich das jetzt mal so vorstellen, wie so die Denkgebäude sind. Ich habe also im Regelfall dann immer so eine Idee, aber es kann sich halt auf dem Weg auch immer mal noch ändern. So.
Ja, das merke ich schon.
Ist so, mein Stack ist da etwas anders aufgebaut.
Absolut. Also Gesprächsführung mit dir ist auf jeden Fall interessant. Aber ich mag es total, wie wir sind, Puppe. Das ist ein weiterer guter Auftakt. Ich würde sagen, wir können für heute fast einen Haken hintermachen. Wir haben also jetzt rausgefunden, was wir rausfinden wollten über die Form und über den Inhalt.
Ja, und das Schöne ist, eigentlich haben wir hiermit auch, weißt du, das ist jetzt auch wieder wie so der nächste Appetizer. Ne? In meiner Vorstellung, man hat jetzt ja vielleicht, ey, wie geht denn das jetzt da weiter? Also, weil das ist aber das Tolle, dass die Sachen alle mit der Zeit aufeinander aufbauen werden. Und das ist so wie sprechendes Denken, was wir ja hier irgendwie auch so praktizieren. Und ja, also darum, also wie gesagt, ich habe schon gesagt, das wird ein großes Ding auch. Und darum, ich freue mich total, dass das heute so geklappt. Wir haben jetzt nicht irgendwie, dass man sagen könnte, diese 7 Punkte musst du jetzt mitnehmen aus dieser Folge. Was wir aber machen können, ich werde am Ende mal das Transkript mal mit einigen KIs mal befragen, was das so denkt, weil ich war total spannend. Ich hatte hier mit Auphonic, hatte ich mal den Kongress-Talk, den wir hatten, sozusagen transkribieren lassen. Und das, was Auphonic mit anbietet, ist, die machen auch eine Textzusammenfassung, worum ging's. Und ich fand das total spannend. Habe ich dir noch nicht geschickt, weil das sozusagen selber erst irgendwie gestern Abend ich so selber so, hupsi, was ist das denn? Und ich glaube, das ist nochmal so ein spannender Input, dann vielleicht auch für uns so als Reflexionsfläche.
Cool. Ja, das können wir ja, sowas können wir ja auch dann perspektivisch alles auf die Webseite packen oder auf die Social-Media-Kanäle.
Welche sind das nochmal?
Sag du es mir. Wir haben einen Insta-Account, wir haben einen Mastodon-Account.
Genau, Mastodon ist unser primäres Ding. Und wir wollten eigentlich noch kurz sagen, das, was unsere Werte sind, ist eigentlich in der aktuellen Zeit Mastodon das Mittel der Wahl.
Ja.
Da stehe ich voll und ganz hinter. Vielleicht können wir da irgendwann sozusagen, machen wir eine andere Folge mal drüber. Da ist unsere Primärinformation, gehen alle da drüber. Wir werden dort auf die Webseite, die sozusagen, Domain ist da, WordPress ist da, es gibt noch kein Theme, es gibt noch gar nichts, aber auch das Teil der Kommunikation. Wir werden die Podcast-Folge, die wird diese Woche auch rauskommen. Also erstmal, was haben wir heute für ein Datum?
Heute ist der 13. Januar.
13. Aber egal, nicht bin ich abergläubisch, aber ja. Heute aufgenommen, wird diese Woche sozusagen rauskommen. Und
genau, ich würde sagen, infrastrukturmäßig kümmern wir uns dann mal um einen stehenden RSS-Feed, dass ihr das in die...
RSS-Feed ist schon da. Also RSS-Feed habe ich gemacht. Ich habe auch schon Dings, aber ich habe den noch nicht announced. Also die habe ich ihn geschickt, weil sozusagen, da ist halt jetzt ein Blanko-Seite mit so wie nichts. Weißt du, da hängt halt jetzt ein MP3 drin. Das ist schon mal erstmal gut. Man sieht, der RSS-Feed funktioniert, aber ein Episodencover, weißt du, so das, was halt ein Produkt auch ausmacht.
Verstehe.
Sozusagen.
Ja, wir rollen langsam vorwärts. Traveling at the speed of chaos, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir freuen uns auf jeden Fall über HörerInnen-Feedback. Dieses Thema, für wen machen wir das hier eigentlich? Oder besser gesagt, was interessiert euch daran? Warum hört ihr das? Sagt uns das doch gerne, weil dann können wir darauf eingehen.
Ja, das Spannende ist, es waren auch schon Kommentare und YouTube standen zwei. Ich habe die aber jetzt erstmal noch nicht mit, weil erstmal wollte ich heute dieses Initialisieren machen. Aber im Endeffekt gerade, es wird ja halt interaktiv. Mit interaktiv ist eben so, ne, Impulse. Impulse kommen auch von außen und ich glaube, dafür ist ja sozusagen diese Crowd sozusagen auch eben ein wertvoller Inputgeber. Und jetzt eine Sache nur zum Abschluss.
Yes.
Weil du gerade sagtest, du warst beim X-Hain in Links und ich sehe das gerade. Du hast mir was geschenkt.
Oh, das war ich nicht.
Dann bin ich zum X-Hain gegangen, weil du sagst, es ist ein Geschenk beim X-Hain.
Ja.
Und die Maria hat mir dieses Ding hier geschenkt.
Nee, das war nicht ich, das war Güldi. Nein, das war Luca, du hast eine Train Whistle bekommen.
Ja, weil ich habe bei dem Bahnvortrag, Klammer auf, ich habe wirklich verkimmelt. Also darum an der Stelle, ich entschuldige mich nochmal aufgründig. Ich hätte besser das machen können. Ist aber so nicht so gelaufen, so ist das manchmal. Hatte ich so eine Holzsache mit dabei und wir konnte man sozusagen, weil die Geschichte dieser Whistle, vielleicht ist es jetzt wieder das Closing, es sind immer die Zufälle. Und ich arbeite ja irgendwie jetzt seit 6 Jahren für die Deutsche Bahn. Und als wir letztens auf dem Festival waren, letzten Sommer, kamen plötzlich 2 Freunde, die hatten auf der Tanzfläche etwas gefunden. Es war so ein Ding aus Holz. Und das war natürlich, weil irgendwie schloss sich dann so der ganze Kreis an Zufällen, dass plötzlich so ein Bahn-Equipment auf der Tanzfläche von dem Festival so lag. Und und jetzt wurde mir sowas dann auch. Und ich dachte, du hattest mir nur die Nachricht zukommen lassen.
Ja, genau. Ich habe gesagt, hier ist jemand, der dir was schenken will. Genau, all thanks to Luca.
Ja, sehr gut. Danke, Luca. Und dann würde ich sagen, weiter kämpfen für den Weltfrieden nach draußen. Und viele weitere Geschenke dann hier demnächst bei uns,
Liebe, genau, Liebe.
Ach ja, Liebe.
Werte.
Stiften, alles. Aber wir haben Sticker, juhu.
Es rollt vorwärts.
Danke.
Danke, Puppe, und bis zum nächsten Mal.